Kulturjournal.
Die Debatte rund um den Russland-Pavillon auf der Biennale von Venedig schwappt immer mehr auf die italienische Innenpolitik über. Unsere Korrespondentin Cornelia Wospanik informiert uns gleich über die jüngsten Entwicklungen. Opernklänge gibt es in Finnland zu erleben, und zwar vor der beeindruckenden Kulisse der Wasserstadt Savonlinna. Um Möwen und Mozart geht es dort. Und in unserem dritten Beitrag, da trifft eine mittelalterliche Burgruine auf einen japanischen Teepavillon und die wildmeandernde Kamp auf den Pazifikhafen von Nagasaki. Die Madama Butterfly ist dieses Jahr bei der Oper Burg Garst zu Gast. Soweit unser heutiges Programm. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Popp. Beginnen müssen wir die heutige Sendung aber mit einer Todesmeldung. Der neuseeländische Schauspieler Sam Neill ist tot. Er starb heute im Alter von 78 Jahren im australischen Sydney. International bekannt wurde er als Saurier-Experte Alan Grant in der Filmreihe Jurassic Park.
Dinosaurs and man, two species separated by 65 million years of evolution, have just been suddenly thrown back into the mix together. How can we possibly have the slightest idea of what to expect?
Was in der Erdgeschichte 65 Millionen Jahre auseinanderlag, das soll der Mensch nicht zusammenführen, meinte sein skeptischer Wissenschaftler damals. Bemerkenswert war die Vielseitigkeit von Sam Neill, so hat er neben seinen Rollen in Blockbusterfilmen auch seinen fixen Platz im Arthouse-Kino gehabt. Eine der großen Herausforderungen in seiner Karriere, meinte er einst, sei sein Auftritt im Oscar-prämierten Historiendrama The Piano seiner neuseeländischen Landsfrau Jane Campion gewesen.
Doing the piano was a big stretch as an actor, and being stretched is a satisfying thing.
Gespielt hat Sam Neill außerdem unter Sally Potter, François Anson oder Wim Wenders. Sein schauspielerisches Credo: Als Darsteller bin ich Diener.
As an actor, you're there to serve. You're there to serve the script, you're there to serve the director, you're there to serve the story. And I like the idea of service.
So Sam Neill, der neuseeländische Schauspieler, der 2022 noch eine Krebserkrankung überstanden hat, ist 78-jährig in Sydney gestorben. Damit kommen wir nach Venedig, wo die Kunstbiennale auf einen Besucherrekord zusteuert. So liegen die Besucherzahlen 20% über dem Vergleichszeitraum der Ausgabe 2024. Weniger freut es die Biennale über die Streichung der EU-Förderung in Höhe von 2 Millionen Euro. Grund ist die Öffnung des russischen Pavillons für die heurige Ausgabe. Die Streichung hat EU-Kommissionsvizepräsidentin Henna Virkkunen am Wochenende via X mitgeteilt. Die Biennale zeigt sich verwundert, das auf diesem Weg zu erfahren, und dazu brandet jetzt in Italien erneut eine hitzige politische Debatte auf. Berichtet von dort Cornelia Wospanik.
Eines lässt sich zweifellos sagen, die wahren Performances konnte man zur Eröffnung vor dem russischen Pavillon sehen. Von Pussy Riot bis zu Luftalarm, dem die ukrainische Bevölkerung ausgesetzt ist. Während es im Inneren einen Baum, Folklore und Wodka gab. Man hatte ihn geöffnet, und doch nicht, dass Russlands Pavillon nur zum Pre-Opening zugänglich sein sollte, war eine Art Mittelweg, gebracht hat er nichts. 2 Millionen Euro an EU-Geldern werden der Biennale gestrichen. Diese zeigt sich überrascht, auf welchem Weg sie davon erfahre. Man warte auf die technische Begründung und wolle die eigene Position darlegen. Es reicht allemal dafür, die Russland-Ukraine-Debatte neu aufflammen zu lassen, und da verlaufen die Fronten quer durch Regierung und Opposition. Während der von Fratelli d'Italia gestellte Kulturminister Alessandro Giuli wie auch die Regierungschefin Giorgia Meloni gegen die Teilnahme Russlands waren und sind, will Lega-Chef Matteo Salvini nun, dass der Staat die 2 Millionen übernimmt. Auch in der Opposition divergieren die Meinungen. Der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Giuseppe Conte, macht gerade von sich reden, weil er die militärische Bedrohung Russlands relativiert hat, beziehungsweise weil er gesagt hat, dass Russland keine Bedrohung sei. Die russische Gefahr werde aufgebauscht, damit in Aufrüstung investiert werde, sagt er. Rüstungsunternehmen und internationale Investitionsfonds seien die Profiteure. Für Italiens Sozialdemokraten, die gerade versuchen, vor der nächsten Wahl ein Bündnis mit der Fünf-Sterne-Bewegung zu schmieden, ist die Russland-Frage somit um nichts leichter als für den Außenminister der Rechtsregierung. Antonio Tajani sagt, Polemik nütze nichts. In dieser heiklen Lage müsse man vielmehr am Frieden arbeiten und daran, die Sicherheit der Ukraine, der EU und des gesamten Westens zu garantieren.
Vom mediterranen Süden jetzt hinauf in Europas hohen Norden. Anfang des Monats wurden im ostfinnischen Savonlinna die internationalen Opernfestspiele eröffnet. Seit über 100 Jahren reisen Tausende von Musikliebhabern in die Kleinstadt nahe der russischen Grenze und pilgern einen Monat lang Abend für Abend in die Burg des heiligen Olaf, die sich im Sommer in ein Operntheater verwandelt. Unsere Mitarbeiterin Hildburg Heider lebt in Savonlinna und beobachtet die Festspiele seit über 30 Jahren. Hier ihre Eindrücke vom diesjährigen Festival.
Die Stadt im Saimersee hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1639 rund um die mittelalterliche Olafsburg auf mehreren Inseln ausgebreitet. Bis zum 19. Jahrhundert stand Savonlinna unter schwedischer Herrschaft. Dann wurde die Wasserburg Olavinlinna vom russischen Zaren erobert. Heute leben hier an die 30.000 Menschen. Dass hier die größten Musikfestspiele Nordeuropas stattfinden, sieht man allerdings dem verschlafenen Ort nicht an. Früher waren Kartenbüro und Festspieldirektion in einem repräsentativen historischen Holzgebäude untergebracht. Die Hauptwege in der Innenstadt waren mit farbenprächtigen Werbetransparenten geschmückt. Heute sind nur mit Mühe ein paar unscheinbare Fähnchen mit Namen von Sponsoren auszumachen. Viele jüngere Einwohner sind arbeitslos und wandern ab in die großen Metropolen. Vor der Covid-Epidemie und der kompletten Abriegelung der Ostgrenze hatten russische Touristen noch der Gastronomie und Hotellerie das Überleben gesichert. Heute dagegen überall leere Schaufenster. Das ehemals bei Operngästen sehr beliebte Casino-Hotel ist pleite und kann ersteigert werden. Ich gehe über die hölzerne Pontonbrücke zur Wasserburg Olavinlinna. Steil ragen ihre drei Türme, das Wahrzeichen der Stadt, in den regenverhangenen Himmel. Generalprobe von Mozarts Hochzeit des Figaro. Diese Aufführung war zuletzt 2015 als Gastproduktion der Dresdner Semperoper zu sehen. In der Pause treffe ich den Dirigenten Andrea Sanguinetti, der jetzige Generalmusikdirektor des Essener Altotheaters. Er ist zum zweiten Mal in Savonlinna.
Ich war hier für Don Giovanni vor 2 Jahren und zwischen den Proben und Aufführung, ich genieße eben die Natur wirklich sehr. Dieses Jahr habe ich mich gut vorbereitet und ich habe auch viele Sachen mitgenommen. Ich paddle immer auf eine Insel und da bin ich tagsüber. Dann mache ich mein Barbecue und dann lerne ich, dann schreibe ich Mails, ich nehme alles mit. Und dann komme ich abends hier zurück oder manchmal campe ich auch auf den Inseln. Und deswegen diese Ruhe und diese Natur gefällt mir sehr und hilft mir auch ein bisschen zurück an eine gewisse Ruhe auch bei mir zu kommen.
Das Motto der diesjährigen Opernfestspiele lautet: Italien kommt nach Savonlinna mit Meisterwerken der italienischen Oper.
Most importantly, these are also titles that our audience has very much wanted to see.
Das sind vor allem Titel, die sich unser Publikum sehr gewünscht hat. Deshalb bringen wir nun nach einer langen Pause Mozarts Figaro auf die Bühne, wie auch den vor 2 Jahren sehr erfolgreichen Nabucco von Giuseppe Verdi.
Der künstlerische Leiter der Festspiele, Wille Matvejev.
Secondly, Our guest opera company, the Gothenburg Opera House, is joining us in the end of the season.
Zudem gastiert zum Saisonende das Göteborger Opernhaus mit einer brandneuen Inszenierung von La Traviata unter der Regie von Silvia Pauli. Diese Zusammenarbeit ist sehr spannend, denn die Produktion aus Schweden wird in Savonlinna präsentiert, noch bevor sie in Göteborg herauskommt. Also eine Premiere im wahrsten Sinne des Wortes.
Savonlinna, ein Fest der Stimmen. Sopranistinnen wie Marigona Cercesi oder Sonja Herranen singen an führenden Opernhäusern in Österreich und Deutschland und bringen in diesen Sommerwochen die Mauern der finnischen Wasserburg zum Glühen, unterstützt vom stimmgewaltigen Prinzessin Festspielchor. Der Österreicher Jan Schweiger ist Chordirektor der Flämischen Oper Antwerpen und betreut im Sommer den Savonlinna Chor. Vor seinem Auftritt in Verdis Oper Nabucco versammelt er die Choristen in der Halle neben dem Zuschauerraum.
Es ist quasi eine Verständigungsprobe, also aufwärmen und einsingen tun sich die selber. Also meistens gibt es halt irgendwas, das man noch korrigieren muss. Das ist nicht alles musikalisch, kann auch szenisch sein. Das hängt ganz davon ab, wie es das letzte Mal gelaufen ist. Als Chorleiter mischt man sich natürlich immer wieder mal ein. Das heißt, insofern bin ich da beteiligt, in der Frage, wie es klingt und wie es besser klingen kann.
Natürlich orientieren sich die über die ganze Breite der Bühne agierenden Sänger mit Hilfe von Bildschirmmonitoren und können so dem Dirigenten punktgenau folgen. Nabucco ist eine Wiederaufnahme von 2024. Schon damals haben mich einige Einfälle der Regisseurin Rodola Gaetano irritiert. Die Verwandlung der gottesfürchtigen Juden in eine pantheistische Sekte oder der Tanz der heidnischen Babylonier mit spastischen Zuckungen zu Verdis feurigen Rhythmen. Auch in diesem Jahr reist die albanische Sopranistin Marigona Cercesi in der Rolle der Intrigantin Abigail das Publikum zu Jubelstürmen hin. Diesmal verzichtet Intendant Wille Matwejew auf die musikalische Leitung der populären Verdi-Oper.
Well, everybody needs a break at some point. I've been very busy also in the pit in the past years.
Naja, jeder braucht mal irgendwann eine Pause. Ich war in den letzten Jahren auch im Orchestergraben sehr beschäftigt. Daher scheint mir jetzt der Zeitpunkt gekommen zu sein, um solch fantastischen Kollegen wie Maestro Renoso, Morandi oder Sanguinetti die musikalische Leitung zu übertragen. Ich habe hier noch genug zu tun in meiner Rolle als Operndirektor.
There is a lot to do just in the role of an opera director here too.
Am Premierenabend zu Puccinis Oper Madame Butterfly strömen die Besucher über die Strandpromenade zur Burg Olavinlinna.
This is very special conditions because this is not a normal opera house.
Hier herrschen ganz besondere Bedingungen, denn das ist ja kein normales Opernhaus. Es gibt hier sehr viele Treppenstufen und es ist ein altes, kaltes Gebäude. Jetzt regnet es auch noch, man muss sich also warm halten. Tja, es ist schon eine ganz eigenartige Bühne.
Cilia Aalto verkörpert neben dem noblen Bariton Tommy Hakkala in der Rolle des Konsuls Sharpless die tragische Heldin Cho-Cho-San, die sich dem gewissenlosen amerikanischen Leutnant Pinkerton ausliefert und an ihrer Gutgläubigkeit zerbricht.
Wir bleiben am Wasser. Von der finnischen Seenplatte geht es jetzt aber ins Waldviertler Kamptal. Dort bei der Oper Burg Gars warten heuer fernöstliche Eindrücke aufs Publikum. Mit Puccinis Madama Butterfly ist nämlich Japan zu Gast. Es ist die erste Puccini-Oper in der Intendanz von Clemens Unterreiner und eine Oper, die ihm besonders am Herzen liegt, wie er sagt. Dafür hat Unterreiner ein mehr als 100-köpfiges Ensemble auf die Freiluftbühne vor der Burgruine in Gas am Kamp geholt. Von dort berichtet jetzt Veronika Keizar.
Butterfly verehrt ihren Mann Pinkerton. Sie nimmt seine Religion an, auch wenn es bedeutet, von ihrer Verwandtschaft verstoßen zu werden. Und sie versucht in Japan, das Leben einer amerikanischen Ehefrau zu führen. Selbst in den Jahren, in denen Butterfly sehnsüchtig auf die Rückkehr ihres Mannes wartet. Christiane Keizar gab in Gars ihr Rollendebüt als Madame Butterfly. Die noch jugendliche Geisha als naiv und unerfahren abzustempeln, das greife deutlich zu kurz, wie sie sagt.
Sie weiß, dass diese Dinge passieren werden. Sie weiß, dass er zurückkommt. Sie spürt das. Ich glaube, da ist eine Art von Telepathie, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber von einer inneren Verbindung zwischen den beiden Personen.
Nichtsdestotrotz bahnt sich die Tragödie an, die auch auf die Umstände der Ehe zurückzuführen sei, ist Christiane Keizar überzeugt.
Sie leben in unterschiedlichen Systemen und man kann über Pinkerton viel diskutieren und er sagt auch, ich nehme ja dann eine amerikanische Frau, aber letzten Endes glaube ich auch, dass er sie liebt, aber dass er auch im amerikanischen System funktionieren muss und dass diese beiden Systeme in der damaligen Zeit oder in dieser Oper einfach noch nicht vereinbar waren.
Auch das Bühnenbild vereint die beiden Welten vor der imposanten Kulisse der Burgruine. Nebst großer Treppe in Japanrot ein Haus im Stil eines Teepavillons, der im Lauf der Handlung innen jedoch auffallend amerikanisch tapeziert wird, mit US-Flaggen. Intendant Clemens Unterreiner spricht von einem in Erfüllung gegangenen Wunsch, Madame Butterfly auf die Gaser Freiluftbühne bekommen zu haben.
Aber man braucht ein großes Orchester, man braucht ein tolles Ensemble, das ist eine schwierige Oper, aber sie passt so perfekt. Weil das ist japanisch reduzierte, passt fantastisch auf unsere Open-Air-Naturbühne.
Als Regisseur kam für Unterreiner nur Matthias von Stegmann in Frage. Bei weitem nicht nur, weil dessen Mutter Japanerin ist, aber diese persönliche Verbindung nach Japan, die schade auch nicht.
Deshalb versteht er genau, wo fängt quasi Folklore an, wo hört Kunst und Kultur auf. Also diese Mischungen, das versteht er. Da braucht man Fingerspitzengefühl.
Matthias von Stegmann ergänzt, dass Puccini ja selbst nie in Japan war. In der Originalvorlage sei das Land im fernen Osten daher als Vehikel genutzt worden, um die gescheiterte Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen aus zwei völlig unterschiedlichen Welten zu erzählen.
Und ich glaube, wir haben auch einen Ansatz gewählt, in dem wir nicht versuchen, bewusst das total echt japanisch zu machen, sondern das in einer gewissen Weise zu stilisieren. Das heißt, wir zeigen eine Anmutung von Japan und ich glaube und hoffe, das Auge zu haben, dass es auch einem Japaner gefallen würde, dass es also eben nicht purer Japan-Kitsch wird, aber eben doch das Land versucht, in irgendeiner Form darzustellen.
Und das gelingt auch durch die aufwendigen Kostüme, die an traditionelle japanische Kleidung erinnern. Fernöstliches Flair vor der mittelalterlichen europäischen Burg Gars mit Anklängen der amerikanischen Hymne. Es ist ein weltumspannendes Stück, das in Gars auch als solches inszeniert wird, ohne ins allzu Klischeehafte abzudriften.
Puccinis Madama Butterfly in Gas am Kamp Premiere war am vergangenen Samstag und zu sehen ist die Aufführung bei Oper Burg Gars bis zum 1. August. Und zum Abschluss noch ein Programmhinweis. Im heutigen Kulturmontag wird es unter anderem um eine hitzige Debatte gehen, die derzeit in Salzburg läuft. Konkret geht es um das Paschinger Schlössl, das sich bis 1937 im Besitz von Stefan Zweig befand und von ihm und seiner Frau 15 Jahre lang bewohnt wurde. Derzeit gehört die geschichtsträchtige Immobilie Wolfgang Porsche, der sie nach einer umfassenden Renovierung nun völlig überraschend verkaufen will. Meine Kollegin Katja Gasser war in Salzburg und hat dort die jüngsten Entwicklungen beobachtet.
Inzwischen hat sich auch die Universität Salzburg, was in besonderer Weise interessant ist, als mögliche Käuferin dieser Immobilie ins Spiel gebracht, weil der Rektor der Universität Salzburg davon überzeugt ist, dass diese Immobilie weit mehr ist als ihre Physis, sondern von einem hohen ideellen Wert ist. Und die große Idee, die vorschwebt jenen, die dafür Partei ergreifen, dass das in öffentliche Hände kommen sollte, ist, dass man dort ein intellektuelles, internationales Denkzentrum errichtet, ganz im Geiste und im Sinne von Stefan Zweig.
So Katja Gasser, Ihre Reportage Zweigs Vermächtnis, was passiert mit dem Paschinger Schlössel, ist heute Abend im Kulturmontag zu sehen, ab 22.30 Uhr auf ORF2. Und wer nicht weiß, wie er die Zeit bis dorthin überbrücken soll, die Strottern spielen heute Abend im Wiener Theater am Spittelberg. Beginn ist da um 19.30 Uhr.
Das war ein Kulturjournal.
Technik Sabine Heiner, Regie Anna Socek, Moderation Wolfgang Popp.
Und Sophia Dessel wünscht Ihnen einen angenehmen Montagnachmittag. Die Spielräume nehmen gleich zwei runde Jahreszahlen zum Anlass, ein legendäres Album in Erinnerung zu rufen. Zum einen, Ludwig Hirsch würde heuer 80 Jahre alt werden. Und seine Platte mit dem Titel Landluft ist vor 40 Jahren erschienen. Ein Album, das in Ludwig Hirschs Diskografie aus dem Rahmen fällt. Rainer Elstner stellt dieses musikalische Porträt des österreichischen Landlebens vor.